Ist es zu hell oder sieht man es? Vielleicht musst du auch noch das Spürchen, das Licht noch ein bisschen zurücknehmen, ganz ein bisschen. Ja, es ist schon ein Zeit her, dass wir da dran waren. Zuletzt haben wir die Entwicklung gesehen nach dem Salomo im Tod. Es war ja dann so, dass das Reich auseinandergebrochen ist, das Nord- und Südreich. Das Nordreich hat dann eine totale gottlose Linie von Königen. Und es hat dort praktisch nichts gehabt, was Gott gefallen hat. Aber wie hat es im Südreich ausgesehen? Der Rehabeam, er war ja der Sohn und Nachfolger von Salomo. Und über ihm haben wir, also von ihm haben wir es auch gehabt, letztes Mal schon ausführlich. Und nachdem er, der Rehabeam, gestorben ist, ist sein Sohn, der Abia, auf den Thron gekommen. Der Abia, genau, da haben wir ihn. Und der Abia hat leider, wie es heisst, in allen Sünden von seinem Vater gelebt. Also wir sehen alle Könige, die da rot eingefärbt sind, die sind gottlos gewesen. Die, die orange sind, so, die sind zum Teil gläubig und zum Teil sind sie von Gott abgefallen. Und die, die ganz geil sind, die haben es voll durchgezogen. Dann der Abia, dem seine Mutter hat Macha geheissen, also die Frau vom Rehabeam. Und die Macha hat dann später als Königin-Mutter gegolten. Das war so ein Titel, den die einen Frauen hatten, die dann sehr einen grossen Einfluss hatten, im Königshaus. Vor allem dann, wenn ein junger Thronfolger war, der vielleicht noch unsicher war oder sogar noch ein Kind, hat es dann immer auch wieder einmal so eine Königsmutter gehabt, die recht Einfluss genommen hat. Und je nachdem, gut oder schlecht. Der Abia, der hat dann gegen das Nordreich ist er in den Krieg gezogen. Sein Vater, der Rehabeam, der hat dann das nicht gemacht. Gott hat ihn dort zurückgehalten, aber der Abia ist in den Krieg gezogen. Er hat 400'000 Mann gehabt und der Jerobeam vom Nordreich 800'000, ist also doppelt so gross gewesen. Und wahrscheinlich auch wegen dem hat er noch probiert, im letzten Moment den Kampf zu vermeiden. Und es ist auch speziell, er hat sich in einer predigtartigen Ansprache an die Finden gewandt aus dem Nordreich, also eigentlich als abgefallene Brüder, könnte man sagen. Und er hat dort Folgendes gesagt. Er hat gesagt, solltet ihr nicht erkannt haben, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel für ewig dem David gegeben hat, ihm und seinen Söhnen? Und nun denkt ihr, standhalten zu können dem Königtum des Herrn in der Hand der Söhne David, weil ihr eine große Menge seid und die goldenen Kälber bei euch sind, die Jerobeam euch zu Göttern gemacht hat? Siehe, Gott ist mit uns an unserer Spitze. Bei uns sind seine Priester und die Lärmtrompeten, um Lärm zu blasen gegen euch. Söhne Israel, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter, denn es wird euch nicht gelingen. Also es hat wirklich das Anliegen gehabt, sie zur Vernunft zu bringen, aber es hat nicht geklappt. Der Jerobeam hat dann seine grosse Truppe aufgeteilt und es hat einen Hinterhalt gemacht gegen Juda. Und wo Juda erkannt hat, dass sie eingekreist sind, haben sie zu Gott geschrieben. Die Priester haben Trompeten geblasen. Und dann heisst es, da schlug Gott Jerobeam und ganz Israel vor Abia und Juda. Also Gott hat eingegriffen und das Nordreich hat eine verheerende Niederlage erlitten. Es steht, dass 500'000 von den stärksten Männer sind tot am Boden gelegen. Eine halbe Million. Das ist unglaublich. Aber Juda ist stark gestärkt aus dem hervorgegangen. Auch das Königtum von Abia ist gestärkt hervorgegangen. Und also, obwohl er eigentlich ein König war, der ja nicht in der Spur, also auf dem guten Weg war. Der Abia hat 14 Frauen gehabt, hat 22 Söhne und 16 Töchter gezeugt und hat nur 3 Jahre regiert. Das ist eine kurze Zeit. Man kann davon ausgehen, dass er entweder gestorben ist an einer Krankheit oder einfach an einem nicht natürlichen Tod. Dann ist er im 20. Jahr vom Jerobeam vom Nordreich, ist dann im Südreich der König Asa an die Macht gekommen. Der Asa war der Sohn von Abia. Und man sieht jetzt, im Nordreich war immer noch der Jerobeam König und im Südreich war bereits der dritte König an der Macht. Also ist ja meistens jetzt noch ein gutes Zeichen. Aber über das Ganze nie gesehen ist dann doch so, dass das Südreich stabiler war und auch über die ganze Zeit weniger Könige hatte. Was eben ein Vorteil ist. Dann der Asa, hat 41 Jahre regiert. Von ihm heisst, er tat, was recht war, in den Augen des Herrn, wie sein Vater David. Und jetzt ist ja die Frage, haben wir es jetzt da mit einem Widerspruch zu tun? Ist jetzt der Abia der Vater vom Asa oder der David? Der David war der Ur-Urgroßvater. Aber in der Bibel wird das manchmal einfach auch so gebraucht als Stammvater. Der David war der Stammvater vom Asa, nicht der liebliche Vater. Das gottgefällige Leben vom Asa ist doch auch erstaunlich. Weil weder sein Vater noch sein Grossvater haben ihm können etwas zeigen aus dem Glauben heraus. Man könnte sagen, er ist eigentlich in einem nicht gläubigen Elternhaus aufgewachsen und ist dann einfach so zum Glauben gekommen. Und das ist wirklich sehr bemerkenswert. Und er hat dann auch wirklich aufgeräumt im Land. Es hat im Land Tempelhurer gehabt. Tempel, ja, im Tempel haben die ihre Dienste stehen, also sehr fragwürdig natürlich. Der Rehabeam hat die eingeführt gehabt hier. Und der Asa hat die alle entfernt. Also nein, nicht alle, aber fast alle. Wir kommen dann nachher nochmal auf das Thema. Er hat auch Gegenstände entfernt, die an Götzendienste erinnert haben, wie Altar, Gedenkstätte, Götzenbilder. Man muss sich mal überlegen, das Land war voll von den Zeugs. Und er hat das rausgeräumt. Und dann hat er auch die Macha, eben die Königin-Mutter, die hat er aus ihrer einflussreichen Stellung entfernt als Königin-Mutter, weil sie hat da Schera ein Standbild machen. Und das hat Mut gebraucht, oder? So ein junger König und so eine gestandene Königin-Mutter, die schon viel befohlen hat, auch so indirekt vielleicht auch. Aber er hat das gemacht, ist da Gott treu gewesen. Und dann hat er das Volk aufgefordert, sie sollen den Herr suchen. Das Volk soll den Herr suchen und sie sollen das Gebot halten, das Gott gegeben hat. Das ist eigentlich etwas mega Tolles, oder? Dass er sagt, suche den Herr. Das ist das Anliegen, das er da weitergegeben hat. Bei allem Positiven, das er hatte, macht aber die Bibel eine Einschränkung. Es heisst nämlich da, die Höhen aber wichen nicht, doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn alle seine Tage. Übrigens, wir werden dann noch sehen, das Herz ungeteilt alle seine Tage. Die Bibel ist manchmal recht grosszügig. Wir werden noch sehen, dass es am Schluss nicht mehr so war. Aber es ist noch gnädig von der Bibel, dass manchmal die Beurteilungen nicht immer gerade alles noch so überbringen, was auch nicht gut war. Aber die Höhen, die nicht gewichen sind. Es ist so, dass der Rehabeam hat Heiligtümer erstellt im Land, und zwar außerhalb vom Tempel. Und das war verboten gewesen. In diesen Heiligtümern hat man sollen, dürfen, gemäss dem Rehabeam, Gott anbeten, also den biblischen Gott, und auch Opfer bringen. Aber Gott hat gesagt, ich will nur, dass ihr im Tempel opfert. Nur das ist die Opferstätte, die gilt. Weil dort ist meine Herrlichkeit gegenwärtig. Und es ist enorm, es heisst immer wieder genau diesen Satz. Auch bei den gläubigen Königen. Und wir werden dann einmal auf den König stoßen beim nächsten Mal. Der hat das auch ausgerottet, die Höhne. Und das war ein ganz besonderer König. Aber vorerst haben wir schon mit dem zufrieden sein, was der Asa da gemacht hat. Dann in seiner Regierungszeit hat der Asa auch ruhige Phasen gehabt. Er hat ein Heer von 580'000 Soldaten. Also auch ganz beachtenswert. Und das heisst, es waren alles tapfere Männer. Eines Tages sind sie von einem grossen Heer von Ägypten angegriffen worden. Und in der eigenen Bibel heisst es vielleicht dort Kusch. Kusch ist Ägypten. Äthiopien, nicht Ägypten. Äthiopien. Also Kusch ist Äthiopien. Wenn ihr das lest, es ist das. Und das ist ein grosses Heer, hat angegriffen. Und auch da hat er sein Vertrauen auf Gott bewiesen. Und ich finde es immer eindrücklich, wenn man so Beispiele anschauen kann, wie dann so ein König reagiert hat. Es heisst da im 2. Chronik 14,10: Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte, im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Das ist auch, ich meine, mit 580'000 Mann, so kraftlos ist er nicht gewesen, aber er hat sich demütigt. Er hat genau gewusst, wenn Gott nicht seine Hand drüber hat, dann nützt nicht Millionen nichts. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Und der Herr hat das Vertrauen belohnt und hat Kuschiter geschlagen. Gott hat also Juda einen Sieg geschenkt, weil sie das Vertrauen auf ihn gesetzt haben. Und so hat also der Asa das gleiche erlebt wie der Abia, der Vater. Eigentlich wäre es ja so einfach gewesen. Wenn man es so liest, kann man sagen, ja, hätte er nur Vertrauen, dann hätte Gott geholfen. Aber scheinbar war es doch nicht ganz so einfach gewesen. Während der Regierungszeit von Asa hat es immer wieder mal kriegerische Auseinandersetzungen mit dem Nordreich. Hat es zwischendurch gegeben. Und einmal hat der Bascha angegriffen. Der Bascha war der König vom Nordreich in der Zwischenzeit. Und demal hat irgendwie das Vertrauen vom Asa nicht mehr verhebt. Er hat nicht nur auf Gott vertraut, sondern hat einen Bund gemacht mit Aram. Und er hat Aram, dem König von Aram, ein Vermögen gezahlt, dass er das Nordreich angreift und somit das Nordreich vom Südreich fernhaltet. Der hat das gemacht. Das Südreich ist bewahrt geblieben. Alles gut. Nein, nicht alles gut. Weil Gott hat dann den Asa tadelt. Hat ihn tadelt und hat ihm durch einen Prophet sagen lassen. Sehen Sie da? Es heisst, den des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Hierin hast du töricht gehandelt. Darum wirst du von nun an Kriege haben. Also Gott hat durch einen Prophet den Asa tadelt. Und er hätte umkehren und sagen, oh, es tut mir leid, es tut mir so leid. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Der gottesfürchtige König hat den Prophet ins Gefängnis gerührt. Also da ist er auch von Gott wie abgefallen auch. Und hat dann auch noch einige Leute aus dem Volk misshandelt. So heisst es. Im 39. Jahr von seiner Regierung ist dann der Asa ernsthaft krank geworden. Und leider hat er auch in dieser Krankheitszeit, was auch eine Chance gewesen wäre zum Umkehren, ist leider nicht umgekehrt. Und so ist er dann gestorben, aber er nicht im Glauben. Das ist echt eine ganz tragische Entwicklung. Nach so vielen Jahren, dass er so gut unterwegs war. Dann ist der Josaphat, der Sohn von Asa, ist dann König geworden. Und wir sehen, der ist ganz geil. Das war von A bis Z ein guter König. Er ist im 4. Regierungsjahr vom König Ahab. König Ahab kennen wir vom Nordreich, das war einer der bekannteren. Der war dann König und er ist im 4. Jahr, ist der Josaphat, ist er auf den Thron gekommen im Süden. Und er war 35, als er König geworden ist. Also schon nicht mehr ganz so ein junger Schnaufer. Er hat schon ein bisschen Erfahrung gehabt, denke ich auch. Und hat dann 25 Jahre regiert. Und vom Josaphat heisst es, wir sehen es hier auch, und er ging den ganzen Weg seines Vaters Asa. Er wich nicht davon ab, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Nur die Höhen wichen nicht, da haben wir es wieder, oder? Nur die Höhen wichen nicht. Das Volk brachte auf den Höhen noch Schlachtopfer und Rauchopfer dar. Jetzt können wir sagen, ja gut, sie haben ja Gott angebetet. Immerhin, ich meine, schlimm wäre es, wenn es den Baal angebetet hätte oder den Aschera. Ja, aber irgendwo fängt ja, Gehorsam fängt im Kleinen an. Und wenn Gott sagt, der Tempel ist es, dann ist es der Tempel, nicht die Höhen. Aber es wäre sicher schlimmer gewesen, wenn es den Baal angebetet hätte, das ist ganz klar. Und es heisst, der Herr war mit Josaphat. Gott war mit ihm. Und es heisst auch, dass er den Gott von seinem Vater gesucht hat. Das ist auch speziell. Der war nicht einfach schon von Anfang an voll drin. Er hat Gott gesucht. Gott hat er gesucht. Und eben der Gott von seinem Vater. Das heisst also auch, der Josaphat hat irgendwo ein gutes Vorbild gehabt vom Asa, von seinem Vater. Und er hat ihm das irgendwie gezeigt, hey, mit dem Gott, mit dem kannst du leben. Und es hat ihm geholfen. Ich denke, das ist auch für unsere Eltern etwas, wo wir können sagen, wir müssen und wollen unseren Kindern das Glaubensvorbild sein. Das ist ganz entscheidend. Gott hat sein Königtum gefestigt und er ist ein sehr beliebter König gewesen. Es ist außergewöhnlich. Es heisst, dass die Leute, die Bewohner von Juda, haben über die normalen Abgaben hinein, haben sie ihm Geschenk gebracht. Überlegt mal, wenn ihr so Freude hättet am Stadtpräsidenten von Bülach, würdet ihr mehr Geld bringen, als ihr müsstet die Steuern zahlen. Das würde gerne so schnell passieren. Die haben das gemacht, weil er so ein guter König ist für sie. Wahrscheinlich eine Persönlichkeit, die sich so für sein Volk eingesetzt hat. Und durch das ist er auch reich geworden. Heisst, er ist reicher geworden. Er hat Frieden gehabt mit dem König vom Norden. Das war ja nicht immer gleich, aber er hat Frieden gehabt. Es ist sogar so gewesen, dass er die übrig gebliebenen Tempelhurer, die es noch hatte, die hat er ganz ausgerottet. Also er hat das wie noch weitergetrieben. Er hat gesagt, es hat noch ein paar im Land, die müssen raus. Er hat sie ausgerottet. Und dann hat er in seinem dritten Jahr von der Regierung hat er Oberste ins Land geschickt und Leviten. Und mit dem Auftrag, sie müssen das Volk lehren über Gott. Also, am Josaphat war es so wichtig, dass das Volk vom Herz her versteht, warum er mit Gott leben soll, dass er die Obersten ausgeschickt hat. Er hat eigentlich Lehrer ausgeschickt ins Volk. Die Leviten, die das Wort Gottes weitergeben. Und das ist etwas neu, einmalig, also Neues gewesen. Das hat man nicht gekannt. Und Josaphat war ganz einig, der erfasst war von Gott und vom Wort, dass er das gemacht hat. Und das war das Volk. Es ist auch wieder, wenn jemand so treu ist und vertrauensvoll handelt auf Gott und das Reich Gottes fördert, passiert dann meistens etwas da im Alten Testament zum Guten. Und es heisst dann, die erste Folge, und der Schrecken des Herrn kam über alle Königreiche der Länder, die rings um Juda herum waren, sodass sie nicht gegen Josaphat kämpften. Ich meine, das eine wäre gewesen, er hätte einfach geholfen im Kampf. Aber Gott hat eine Furcht geschickt, dass die gar nicht erst gekommen sind. Das ist ja mega. Also Gott hat dem Josaphat seine Hingabe gesegnet, hat das Land geschützt. Und das heisst, dass sogar die Erzfinder, die Philister, Tribut gezahlt haben. Und das heisst etwas. Es hat nicht viele Phasen gegeben im Land, wo die Philister wirklich auch an den Israeliten so unterlegen waren, dass sie ihnen Tribut zahlen mussten. Und auch von den Arabern heisst es, dass sie Tribut gezahlt haben. Und es heisst dann im Vers 12, und Josaphat wurde immer grösser, und bis er überaus gross war. Also Gott hat ihn so gesegnet, dass er auf der geistlichen Ebene geschaffen hat und Leute wollte zum Reich herziehen von Jesus, also von Gott, nicht von Jesus, von Gott, dass er so einen Segen geschenkt hat auch auf den christlichen Bereich des Lebens. Und was das geheissen hat, dass er so gross geworden ist, sehen wir auch an den Zahlen. Wir haben ja vorher gesehen, das Heer vom Asa, von seinem Vater, hat 580'000 Soldaten betreut. Und jetzt, innerhalb von einer Generation, betreut es 1,16 Millionen. Also der Josaphat hat eine Armee von über 1 Million. Er hat sicher auch viele vom Nordreich, die runtergekommen sind, einfach gewechselt haben, Überläufer, aber nicht nur. Ich finde es speziell. Und mich erinnert das an Matthäus 6,33, wo Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch damit hinzugefügt werden. Der Josaphat hat das Grundprinzip erlebt, das heute noch gilt. Gott segnet Hingabe. Und wir können es nichts Besseres tun, als radikal nach Matthäus 6,33 zu leben. Ich bin überzeugt. Weil der Josaphat hat nicht sein Reich gebaut zuerst, sondern hat zuerst das Reich Gottes gebaut. Und dann ist er ja alles anders dazugekommen. Er ist noch steinreich geworden. Gut, das ist, haben wir jetzt keine Verheißung darauf, dass wir so reich werden. Aber einfach für das Sagen, für das, was wir zum Leben brauchen. Leider hat der Josaphat auch ein bisschen Schatten gehabt im Leben. Nämlich, er hat zum gottlosen König Ahab vom Nordreich hat er eine Nähe aufgebaut und ist dann sogar mit dem Ahab in Krieg gezogen gegen Aram. Klar, er war ein interessanter Partner mit so einem riesigen Heer. Und er hat das gemacht, obwohl ihn ein Prophet gewarnt hat, er soll es nicht machen. Im Kampf wäre er fast ums Leben gekommen, aber im letzten Moment hat Gott ihn dann doch noch beschützt, hat ihn aber auch tadelt. Hat gesagt, das ist nicht gut gewesen. Wir lesen aber jetzt nicht etwas, dass dann der Josaphat vom Glauben irgendwie ein bisschen distanziert gewesen wäre. Dann nach einiger Zeit sind gewaltige Heer, seht ihr, immer wieder Krieg. Immer dort und da. Und gewaltige Heer von Moab, Ammon und den Moiniter sind aufgezogen gegen Juda. Und der Josaphat, was hat er gemacht? Ich meine, immerhin hat er ein Mega-Heer gehabt, über 1 Million. Ich könnte sagen, ja gut, das schaffen wir schon. Es heisst, er hat sich gefürchtet. Sogar, er hat sich sehr gefürchtet und hat den Herr gesucht. Er hat das Problem dazu als Anlass genommen, zum Gott zu suchen. Und hat dann ein nationales Fasten ausgerufen. Er hat gesagt, hey, wir müssen alles geben, auf der geistlichen Ebene, dass wir bestehen können. Und viele aus ganz Juda sind dann auf Jerusalem gereist und gemeinsam haben sie zum Herr gebetet. Der Josaphat hat ein eindrückliches Gebet gesprochen, das ich nachher einen Teil wird noch vorlesen. Wo dann die Leute zusammengekommen sind, haben sie sich miteinander auf die Verheißung berufen, die Gott dem Salomo damals gegeben hat, wo sie den Tempel eingeweiht haben. Dort hat Gott eine mega Verheißung gegeben. Und jetzt sind die vielen Leute gekommen zum Tempel und haben sich auf diese Verheißung bezogen. Übrigens, das ist gut, wenn wir das auch machen. Auf gemäss Verheißungen beten. Sag, Jesus, du hast doch da gesagt. Und jetzt will ich das in Anspruch nehmen. Bitte, mach jetzt das, was du da gesagt hast. Und der Josaphat hat so gebetet: Unsere Väter haben dir ein Heiligtum darin gebaut, also im Land, für deinen Namen. Und haben gesagt, wenn Unglück über uns kommt, eben wie jetzt die Übermacht von Finde, Schwert, Strafgericht, Pest oder Hungersnot, und wir treten vor dieses Haus und vor dich, denn dein Name ist in diesem Haus, und schreien zu dir um Hilfe aus unserer Bedrängnis, dann wirst du hören und retten. Herr, du hast uns versprochen. Du hast es gesagt und wir sind jetzt da versammelt, aus unserem Reich raus auf Jerusalem, um dich daran zu erinnern. Bitte mach jetzt das, was du gesagt hast. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit ihren Kindern und ihren Frauen und ihren Söhnen. Und was hat Gott gemacht? Sollte er sein eigenes Wort nicht halten? Er hat das Gebet erhört. Der Josaphat und die Soldaten haben nicht mal müssen kämpfen. So überwältigend war auch das Anliegen, das da übergekommen ist im Gebet. Und Gott hat gesagt, geht hin und seht, wie ich euch retten werde. Nicht geht hin und kämpft, ich werde euch helfen. Geht hin und seht, wie ich euch retten werde. Das ist mega eindrücklich. Und dann ist das Heer ausgezogen, die haben es geglaubt. Und die sind ausgezogen und sind Sänger vorausgegangen, vor dem Heer. Überlegen wir mal, was für ein Heer. Man könnte sagen, das ist ein bisschen lustig. Nein, die sind vorausgegangen und haben Gott gelobt, weil sie es geglaubt haben. Gott hat uns den Sieg geschenkt. Haben jetzt schon Danke gesagt. Und dann sind sie gekommen. Übrigens, in der Zwischenzeit haben sich die feindlichen Heer selber umgebracht, gegenseitig. Und dann ist Juda, das Heer, ist auf den Aussichtspunkt gekommen und haben wollen ihre Finde besichtigen. Und sind alle tot am Boden gelegen, die noch oben waren. Und dann heisst es, und der Schrecken Gottes fiel auf alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Und das Königreich Josaphat hatte Ruhe. 2. Chronik 20, 29 und 30. Der Schrecken ist wieder auf die Völker gefallen. Und Josaphat, sein Königreich, hat Ruhe gehabt. Ich finde das so ein eindrückliches Zeugnis, einmal mehr für uns, was für eine gewaltige Kraft das Gebet hat. Und ich ringe darum auch dafür, dass wir auch als Gemeinde diese Kraft noch mehr in Anspruch nehmen. Also ich muss sagen, ich habe das Gefühl, klar, man könnte sagen, es ist menschlich gemacht, aber wenn wir würden, ich weiß auch nicht, wenn wir wirklich ausbrechen, wenn wir jetzt würden, wenn die Stühle alle voll wären, wir würden intensiv ringen, Herr, schenk das in seinem Willen. Habt ihr nicht das Gefühl, es würde mehr passieren? Also ich bin überzeugt, es würde mehr passieren. Aber es braucht den Glauben, dass man das sieht und im eigenen Leben auch die Prioritäten setzt, oder? Und auch dann überhaupt da sitzt, wie ihr jetzt heute Abend. Also ich bin überzeugt, da würde noch mehr passieren und darum ist es ein riesen Anliegen. Der Josaphat war ein guter König. Er ist mit 60 dann gestorben. Und sein Sohn Joram ist König geworden. Der Joram hat 8 Jahre regiert. Leider hat er den Gott von seinem Vater nicht gekannt. Er war ein gottloser König. Es ist so, der Joram hat 6 Brüder gehabt. Und wo der Josaphat noch gelebt hat, hat er den anderen 6 Brüdern hat er Geld und Besitztum gegeben, also Land. Damit dann die 6 Brüder den Joram König lassen lassen, dass sie zufrieden sind. Das war ein weiser Mann, der Josaphat. Und dann ist Joram König geworden und das hat er gemacht, hat seine 6 Brüder umgebracht, damit sie ihm nicht den Königsthron streitig machen können. Er war ein sehr gottloser König. Er hat gemacht, was böse ist in den Augen von Gott, wie der Ahab vom Nordreich. Und zwar auch darum, weil er eine Tochter vom Ahab geheiratet hat. Er hat Juda zum Götzendienst verführt. Das heisst, das ist schlimm. Hat das Land, das so gut angestanden ist unter dem Josaphat, das so gesäubert war, hat er in den Götzendienst geführt. Und darum denke ich auch, dass es gut war, hat der Josaphat die Leute selber gestärkt vom Herzen her, hat sie lehren wollen. Damit hat es sicher auch viele gehabt, die sich nicht mitziehen lassen in den Götzendienst hinein. Aber er hat gelitten. Es war gleich schwer und einige haben sich sicher auch mitziehen lassen. Auf jeden Fall hat Gott dann den Joram bestraft. Das erste Mal, indem die Philister und Araber das Land überfallen haben, haben geraubt und umgebracht. Und dann auch, dass der Joram krank geworden ist. Und zwar ganz schlimm krank. Er ist unter entsetzlichen Schmerzen gestorben. Und es heisst sogar, dass die Krankheit, das passiert ist, dass seine Eingeweide aus dem Körper getreten sind durch die Krankheit. Und es heisst ebenfalls, dass ihm niemand nachgetraut hat. Er ist gestorben und die Leute sind froh, dass er weg war. Kann nur noch besser werden, haben wir gedacht. Sein jüngster Sohn Ahasia ist dann König geworden, weil alle anderen Söhne, die älteren Söhne, sind alle umgebracht worden von den Arabern. Als der Ahasia König geworden. Und auch er war aber nicht gut unterwegs gewesen. Hat gemacht, was böse ist in den Augen vom Herrn. Hat mit dem gottlosen König Joram vom Nordreich, ist er auch in den Krieg gezogen. Der Joram ist dann verletzt worden, verwundet worden. Und der Ahasia ist den Joram vom Nordreich besuchen. Und dort ist es so gewesen, dass ein anderer Mann, der Jehu, hat gerade das Gericht vollzogen im Nordreich. Am Joram und allen anderen Söhnen vom Ahab. Also hat dort auch wieder eine Gerichtssache gegeben. Und der Ahasia ist einfach dumm in unserem falschen Ort gewesen und ist auch gerade umgebracht worden. Und so war er nur ein Jahr König gewesen. Der Ahasia hatte keinen Sohn, der genug alt wäre, zum Thronfolge anzutreten. Und an diesem Punkt ist jetzt etwas ganz Eigenartiges passiert. Nämlich die Thronfolge von David ist unterbrochen worden. Die Athalia, das war die Mutter von Ahasia, die hat die Königsherrschaft an sich gerissen. Sie hat in einem blutigen Terror ihre eigenen Enkel umgebracht und auch andere Verwandte und ist auf den Thron gehockt und hat angefangen zu regieren. Sie war die einzige Frau, die je auf dem Königsthron gesessen ist, in Juda. Aber die Josheba, das war eine Halbschwester von der Athalia, die hat einen Bub von Ahasia hat sie in Sicherheit gebracht, den Joas. Der hat sie versteckt im Tempel, für 6 Jahre hat sie ihn versteckt. Und nach 6 Jahren hat dann unter der Führung vom Hohepriester Jojada, hat man dann die Athalia entmachtet und der Joas ist auf den Thron gekommen. Und mehr dazu hören wir das nächste Mal. Joas ist dann wieder ein ziemlich guter König gewesen. Wir können uns mal fragen, was können wir lernen? Das können wir natürlich ganz, ganz viele Punkte rausnehmen. Es sind ja viele Bibelstellen gewesen. Aber eine Sache, ein Vers, der mir jetzt da ziemlich aufgefallen ist, ist der. Und 2. Chronik 16,9. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde. Das ist übrigens heute noch so. Um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Ungeteilt, kompromisslos. Kein Kompromiss mit Sünde. Kein Kompromiss mit Anweisungen von Gott, die er es gibt. Er sucht die Leute, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, im Kleinen, im Alltäglichen. Wo man vielleicht denkt, das ist nicht so wichtig. Wie auch im Grossen, bei der grossen Linie im Leben. Im Alltäglichen wie im Außergewöhnlichen. Und ich denke, das ist das, was die Bibelstelle uns sagen und Mut machen, dass wir doch ganz mit ihm leben. Dass er wirklich darf auf dem Lebensthron sein. Und dass wir es nicht nur sagen. Wir wissen ja, was man so sagt im christlichen Bereich. Oder? Wir kennen das ja gut aus. Aber dass es auch ist, oder dass man es anstrebt noch mehr. Wenn wir ihm so unser Herz hinhalten und verfügbar machen, dann steht er uns treu bei. Dann haben wir wieder die Verheißung, wo wir darauf zurückgreifen können, wenn wir in einer Not sind. Oder wenn der Feind vor der Tür steht, oder wie man dem sagen will. Und dann ist er da und handelt. Wenn Gott handelt, dann passiert immer auch wieder Wunder. Wie auch Könige da erlebt haben zum Teil. Und so fließt Gottes Segenstrom in unser Leben hinein. Und der Segenstrom ist nie eine Einbahn, Sackgasse, sondern wenn es wirklich fließt, dann fließt es weiter. Und dann hat auch die Welt um uns herum, kommt dann auch eine Ladung über. Denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Amen.